Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Auch uns hält die anstehende Entscheidung in Atem, wer der nächste Präsident der USA sein wird. Viele Sachbücher sind über den derzeitigen schon geschrieben worden, mit vielen klugen Analysen der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft. Auch wir wollen uns jetzt mal anschauen, inwieweit die Literatur das ebenfalls leistet oder schon geleistet hat, diesen gesellschaftlichen Zustand zu reflektieren und die Umstände, die dazu geführt haben. Im Studio ist Dorothea Westphal aus unserer Lesart-Redaktion und Spezialistin für nordamerikanische Literatur. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Als wir dieses Thema besprochen haben, Frau Westphal, haben Sie wie aus der Pistole geschossen gesagt, da habe ich eine Geschichte. Und die hat mit Philip Roth zu tun, dem großen, ja, leider schon verstorbenen US-Romancier, einer der Seismographen seines Landes. Erzählen Sie Ihre Geschichte.
Ja, ehrlich gesagt, gleich nach der Wahl von Donald Trump musste ich an dieses Buch denken, Verschwörung gegen Amerika von Philip Roth, und habe mir das dann nochmal vorgenommen und war wirklich verblüfft, wie aktuell dieses Buch in dieser Situation war. Er beschreibt die Situation, wie schnell es gehen kann, dass sozusagen eine Situation eintritt, die man sich niemals hätte vorstellen können. Und hier ist es so, dass die Republikaner im Zweiten Weltkrieg den berühmten Flieger Charles Lindbergh zu ihrem Präsidentschaftskandidaten nominieren. Der hatte mit den deutschen Nazis sympathisiert und wird nun nach einem Erdrutschsieg tatsächlich Präsident. Die antisemitische Stimmung verstärkt sich im Land. Jüdische Familien werden ins Hinterland umgesiedelt und es entwickelt sich ein Personenkult um diesen Lindbergh. Und dieser Roman zeigt, wie schnell so eine Situation kippen kann und eine Land auch verändern kann. Und das, fand ich, macht diesen Roman geradezu visionär.
Ich kann mich noch erinnern, wie über diesen Roman damals diskutiert wurde, dass man sagt, ja, toll, toll geschrieben, toller Philip Roth, tolle Idee, aber doch ein bisschen arg. Science Fiction, utopisch, dystopisch, wird so nie passieren können in unserem Land.
Die Wirklichkeit übertrifft oft die
Woran
die,
ich gleich denken musste, Dorothea Westphal, bei unserer Vorbereitung, war auch ein alter Romantitel von Richard Ford, nämlich The Lay of the Land, hieß er im Original, Die Lage des Landes, dann auf Deutsch anno 2006 erschienen. Da ging es um eine ganz andere amerikanische Gesellschaft, noch vor Barack Obama und vor Donald Trump. Der war noch überhaupt nicht am politischen Horizont. Jetzt wird diese Lage des Landes ja immer mit den Attributen gespalten, zerrissen, polarisiert beschrieben, auch in der neueren Belletristik.
Ja, es ist interessant, dass Sie die Lage des Landes erwähnen, dieses Buch, denn da geht es ja auch um eine Wahl, die von George W. Bush und Al Gore 2000, die dann durch das Urteil des Supreme Court für Bush entschieden wurde. Elliot Weinberger hat in seinen Essays, die in diesem Jahr unter dem Titel Neulich in Amerika auf Deutsch erschienen sind, diese Wahl als eine Art Ursünde beschrieben, weil eben damit der Supreme Court politisiert wurde, was ja jetzt durch die überstürzte Nominierung und Ernennung von Amy Coney Barrett zur obersten Richterin wieder geschehen ist. Auch wenn die Literatur sich mit der Gegenwart befasst, dann bildet sie diese doch nicht eins zu eins ab. Sie braucht einfach ihre Zeit, was ja auch gut ist. Aber ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich diese tiefe Spaltung, die Trump befördert hat, im Privaten niederschlägt, das zeigt die kleine Erzählung von dem Pulitzer-Preisträger Richard Russo. Shitshow ist der Titel und es geht auch um einen sehr unappetitlichen Vorfall. Ein Professoren-Ehepaar in Arizona findet eines Tages menschliche Fäkalien im Swimmingpool, in der Farbe Orange auch noch. Und das wiederholt sich und Ellie vermutet nun hinter diesem vermeintlichen Anschlag auf ihr komfortables Leben. Das Ganze entpuppt sich dann als ein Missverständnis, ein politisches Statement, weil sie nämlich vor der Wahl ein Hillary-Clinton-Plakat in ihrem Garten hatten. Und auch im Freundeskreis zeigen sich Risse. Und damit die gesellschaftlichen Gräben, die sich unter Trump ja auch vertieft haben. Und diese Verunsicherung und Missverständnis führen dann letztlich zur Zerrüttung dieser Ehe. Und im Milieu der weißen Mittelschicht spielt auch der neue Roman von Elizabeth Stroud, Die langen Abende. Und da ist mir eigentlich nur eine Szene in Erinnerung, die hier, finde ich, ganz gut passt in unseren Kontext. Spielt ja in der amerikanischen Provinz, in dem Fall in Maine. Und sie schreibt auf subtilere Weise auch über die Spaltung der Gesellschaft, über Ängste und Verunsicherung. Und hier geht es um die Heldin Olive Kittredge, die sich schämt, mit einer Bekannten im Auto gesehen zu werden, weil diese einen Trump-Sticker auf dem Auto hat. Und dann finde ich noch ganz wichtig Ben Lerner, einer der wichtigsten amerikanischen Autoren der Gegenwartsliteratur, der eben auch die Krise des weißen Amerika und der weißen Elite beschrieben hat. In seinem neuen Roman Die Topeka-Schule, und da geht es um den Niedergang der Kommunikation und der öffentlichen Rede. Und diese führt er eben zurück. Er geht damit zurück in die 90er Jahre, weil er zeigt, wie ein großer Wert immer auf eine versierte Rhetorik gelegt wurde und was das eigentlich angerichtet hat, nämlich dass es zum Bankrott der politischen Rhetorik geführt habe, zu einer von der Realität losgelösten, sinnentleerten Sprache bis hin zu Lügen der Politiker.
Ein Thema, das sich in diesen Jahren auch ungeheuer zugespitzt hat, ist der Rassismus. Die Polizeigewalt vor allem gegen schwarze Menschen, die der Black Lives Matter-Bewegung ja einen weltumspannenden Aufschub gegeben hat. Darüber wurde aber vorher schon viel in Romanen geschrieben.
Ja, natürlich, denn Rassismus gehört ja gewissermaßen zur amerikanischen Geschichte und zur Kultur. Trump hat ihn in seiner Amtszeit nur noch befeuert. Aber seit den Anti-Vietnam-Demonstrationen in den 60er Jahren hat es ja solche Proteste wie jetzt in den USA gar nicht mehr gegeben. Und die Spaltung begann im Grunde mit dem Bürgerkrieg, nämlich die Spaltung zwischen den Sklavenbefürwortern und den Gegnern der Sklaverei, die ja dann zum Bürgerkrieg geführt haben. Und ich habe an einen Roman gedacht, der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, von Colson Whitehead, Underground Railroad. Da geht er ja zurück in die Zeit der Sklaverei. Und das Besondere, er nimmt eben eine Metapher wörtlich. Das Netzwerk Underground Railroad, so hieß es ja, von Gegnern gegen die Sklaverei, das gab es tatsächlich. Und hier nun wird daraus im Roman eine unterirdische Schienenverbindung, die Sklaven zur Flucht verhilft. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung fand ich interessant, nochmal Romane anzuschauen, die zeigen, aus welchen Erfahrungen eigentlich diese Bewegung entstanden ist. Also Erfahrungen, die AfroamerikanerInnen immer noch im überwiegend weißen Amerika machen. Und das hat mit Polizeigewalt natürlich zu tun. Ta-Nehisi Coates hat in seinem Buch Zwischen mir und der Welt die Frage gestellt, was es heißt, heute als Afroamerikaner in den USA zu leben. Und er zeigt eben sehr eindrücklich die Angst vor Gewalt, die junge und natürlich auch ältere, aber er war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung, jüngere Afroamerikanerinnen immer wieder betrifft, nämlich die Angst vor Polizei und vor Gewalt. Und das sei ein Gefühl, das über Generationen tradiert wurde unter Afroamerikanern. Im Grunde geht das eben zurück auf das Erbe der Sklaverei. Und es gibt noch einen sehr interessanten Roman von Tayari Jones, An American Marriage, im Deutschen in guten wie in schlechten Tagen. Beschreibt sie eben sehr spannend eine leider nicht untypische Geschichte aus dem schwarzen Alltag in den USA, nämlich der Mann in einer Paarbeziehung wird wegen Vergewaltigung angeklagt und auch verurteilt, obwohl er in der fraglichen Nacht bei seiner Frau war. Aber schwarz heißt eben in den Augen der Geschworenen schuldig.
Manchmal, Frau Westphal, hat die Literatur ja auch ganz früh die Nase im Wind. Gibt es denn US-Autorinnen, US-Autoren, die schon vorher, vor Trumps Präsidentschaft, wussten, ahnten, was da heranweht?
Naja, vielleicht kann man es so sagen, das, was zu dieser tiefgreifenden, katastrophalen Spaltung des Landes geführt hat, das kam ja nicht aus dem Nichts, das hat sich lange abgezeichnet. Die USA haben tatsächlich eine gewaltsame Geschichte hinter sich. Und ich denke, zur ideologischen Spaltung des Landes hat ganz sicher der Vietnamkrieg geführt, denn der befeuerte auf der einen Seite die Gegenkultur, also die der Demonstrierenden, und auf der anderen eben die Konservativen. Und das spiegelt sich in der Literatur natürlich. Ein Roman, der fiel mir ein, der mich unglaublich beeindruckt hat vor Jahren, zum Vietnamkrieg, von Dennis Johnson, Ein gerader Rauch. Und ich habe mich dann gleich an diese Szene erinnert, wie ein junger Soldat einen Affen tötet, einfach so. Und dem Affen rinnen die Tränen über das Gesicht und da weint auch der Soldat. Und dieser Roman erzählt anhand einer Handvoll von Figuren, wie das Wesen des Krieges die Seelen der Beteiligten zerstört. Das Buch entstand in der Zeit des Irakkriegs, also zwischen 2003 und 2011, sodass sich auch da Parallelen finden lassen. Ich fand auch noch interessant das Buch von Jacqueline Woodson, Ein anderes Brooklyn, das vor 4 Jahren erschien. Sie ist eine preisgekrönte Jugendbuchautorin und dieser Roman erzählt auf sehr poetische Weise übrigens, aus der Sicht eines Mädchens, wie sich ein besonderer Stadtteil in New York in den 70er Jahren verändert. Da ziehen die Weißen weg und immer mehr Afroamerikanerinnen ziehen hin. Dazu auch junge Vietnam-Veteranen, da sind wir wieder bei Vietnam, und viele drogenabhängig. Und sie zeigt aber auch, wie sich bei den Afroamerikanern ein größeres Selbstbewusstsein zu zeigen scheint. Viele schließen sich der Nation of Islam zum Beispiel an. Und dazu passt vielleicht auch noch Paul Auster, dieser unglaublich dicke Roman 4321, wo er 4 mögliche Versionen eines Lebens erzählt. Aber ich habe ein Kapitel nochmal gelesen, und zwar über die unruhigen 60er, 70er Jahren in den USA. Da geht es um Anti-Vietnam-Proteste an den Universitäten, hier am Beispiel der Columbia-Universität in New York, wo es 1968 zur Besetzung mehrerer Gebäude kam und der Verhaftung von Studenten und dem gewaltsamen Eingreifen der Polizei. Und eine wichtige Rolle spielte da auch die Student African Society, die nach der Ermordung von Martin Luther King zunehmend politisch geworden war. Also hier deuten sich Krisen und ideologische Gräben bereits an.
Nach der Wahl von Donald Trump wird ja überall gefragt, ja, wer seien denn, wer sind denn diese vielen Millionen Menschen, die ihn gewählt haben? Und da wurde viel spekuliert über die sogenannten Abgehängten der weißen, jetzt immer mehr verarmenden amerikanischen Mittelschicht. Inwieweit ist das ein Thema in der Literatur geworden? Ist es das?
Ja, die Spaltung des Landes hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe und mit dem Niedergang ganzer Industriezweige, beispielsweise im sogenannten Rust Belt, zu tun. Viele dort haben ja für Trump 2016 gestimmt, weil sie hofften, er würde sich für sie einsetzen. Und da war es total faszinierend, dass wenige Wochen vor der Wahl von Trump das Buch Hillbilly Elegy von J.D. Vance erschien und sofort ein Bestseller wurde, denn das traf tatsächlich einen Nerv. Vance beschreibt darin das Milieu der Hillbilly, der weißen Hinterwäldler im Mittleren Westen, genauer in Ohio. Das ist ja auch einer der sogenannten Swing States. Und daher stammt der Autor. Der hat es übrigens an eine Elite-Uni geschafft. Damit ist er allerdings nicht repräsentativ, denn er zeigt sehr eindrücklich, dass es kaum jemandem gelingen kann, diesem Milieu zu entkommen. Der Niedergang der Stahlindustrie hatte die Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten zur Folge. Er zeigt es am Beispiel seiner Großeltern. Die waren dorthin gezogen, weil es Arbeit gab und die haben sich ein Leben aufgebaut. Und nun ist das alles hinfällig und das Buch ist wirklich eine faszinierende Sozialreportage, aber auch das Psychogramm einer ganzen Gesellschaft in der Krise.
Hier in Deutschland lebt die US-Amerikanerin Nell Sink. Die Schriftstellerin war kürzlich bei uns zu Gast in der Lesart mit ihrem neuen Roman Das hohe Lied. Eine moderne Familiensaga ist es, die in den 1980er Jahren beginnt und politisch interessanterweise direkt auf diesen Wahltag vor 4 Jahren zusteuert.
Ja, sie schlägt darin gewissermaßen einen Bogen von Punk zu Trump, wie sie in einem Interview gesagt hat. Der Roman schildert im ersten Teil die Musikszene in New York der späten 80er und frühen 90er Jahre. Und es ist die Generation der sogenannten Hipster, die keine Trump-Wähler waren. Und es ist außerdem der Roman einer Familie, die den gesellschaftlichen und politischen Katastrophen trotzt. Sie schildert das Trauma des 11. September und sie erzählt eben im zweiten Teil die Geschichte von Flora. Das ist die Tochter von Pam und Daniel, die damals nach New York gekommen waren und Musiker auch waren. Und durch ihren Freund erhält sie Einblicke in den Wahlkampf der Demokraten und zeigt, wie es zur Wahl von Trump kam. Und zwar unter anderem eben auch durch Fehler der Demokraten. Da war eine gewisse Arroganz und Naivität auch so die Folge des Gefühls, ach, wir sind uns sicher, Hillary wird das schon machen. Und es gab damals auch schon üble Verschwörungstheorien. Das sogenannte Pizzagate, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das richtete sich gegen Hillary Clinton. Und da ging es um eine Pizzeria, in die damals gerne Demokraten gingen. Und da sollten im Keller offenbar Kinder missbraucht worden sein, so die Verschwörungstheorie. Wobei sich herausstellte, dass es in dem Lokal gar keinen Keller gab.
Ja, das war eine volle groteske Geschichte. Wir haben unser Gespräch, Frau Westphal, mit einem Riesen begonnen, mit Philip Roth. Der literarische Zufall will es, dass wir ja mit einem anderen Giganten schließen können, nämlich mit Don DeLillo, auch einer dieser Großmeister der Beschreibung von amerikanischer Gesellschaft und Mentalität in vielen großen epochalen Roman, gerade sein jüngstes, vergleichsweise schmales Buch für seine Verhältnisse, Die Stille auf Deutsch erschien. Und mir kommt das vor wie ein Text, also nahezu gespenstisch-prophetisch.
Ja, das kann man so sagen. Es ist ein Kammerspiel im Angesicht der Apokalypse. In seinem neuen Buch widmet er sich der Frage, was geschieht denn, wenn digital vernetzte Menschen, die, wie es im Roman heißt, in ihrem Telefon leben, davon abgeschnitten sind und auf sich zurückgeworfen? Wie füllen sie die Stille, die dann entsteht? Es sind 5 Menschen, die sich 2022, also der Roman spielt in der Zukunft, gemeinsam die Übertragung des Endspiels der Football League anschauen wollen in einem New Yorker Apartment. Und es kommt zum Stromausfall, zum Zusammenbruch der digitalen Netze. Und dieses ganze Szenario ist aber eigentlich weniger auf die USA bezogen. Es geht ihm hier eher um eine globale Krise. Es gibt die Ahnung, es könne sich möglicherweise um den Dritten Weltkrieg handeln, eine Art Cyberkrieg. Und das ist sehr unheimlich, weil durchaus denkbar. Und so macht sich in der Stille, wie es im Titel heißt, mehr und mehr das Entsetzen breit.
US-amerikanische Literatur zur Lage des Landes. Dorothea Westphal hat Bücher für uns gesichtet. Vielen Dank dafür. Übrigens noch als kleiner Verheißung. Morgen werden Sie uns in Studio 9 bei den Kollegen und Kolleginnen kurz vor 9 Uhr den Don DeLillo Roman Stille, die Stille noch ausführlicher vorstellen. Eine Liste mit den genannten und weiteren Titeln, die Dorothea Westphal gesichtet hat, stellen wir für Sie online auch unter www.deutschlandfunkkultur.de.